Herzlich willkommen hier beim Retrocast, eurem Podcast für die Filme und Medien der 80er und 90er Jahre. Viel Spaß wünscht euch euer Santiago Ziesmann.
Hallo Tim, schön, dass du nochmals mit dabei bist.
Guten Abend, Kai. Auch schön, dass ich dabei sein darf.
Ja, immer wieder gerne. Du hast heute den Drachentöter im Gepäck, ein Film aus meinem Geburtsjahr 1982. Zumindest ist er hierzulande 1982 erschienen. Ursprünglich stammt er aus dem Jahr 1981. Und wie kamst du auf den Drachentöter?
Ja, der Drachentöter, das ist ein Film, der schon sehr alt ist, wie du gesagt hast, und der kommt das aus dem Zeitraum, da gab es noch nicht so viele Fantasy-Filme. Das war also, ich sag mal, also ich habe mich schon relativ früh mit Fantasy beschäftigt und Bücher gab es natürlich schon, also Herr der Ringe und so, aber Filme gab es halt so Anfang der 80er, die waren halt sehr überschaubar. Diese ganze Inflation, die nach Herr der Ringe irgendwie begonnen hat, also mit Narnia und wie sie da alle heißen, die gab es halt zu der Zeit. Und da war halt ein gut gemachter Fantasy-Film. Und das ist der Drachentöter für mich schon was Besonderes. Und deswegen habe ich gedacht, komm, lass uns mal drüber reden. Und weil es halt auch ein ganz besonderer Disney-Film ist, der gar nicht so Disney-esk ist, wenn man das so sagen kann. Ach, ich würde sogar sagen, aus der dunklen Phase von Disney. Es gab auch mal eine düstere, ach, oder dunkle Phase, ach, wo die halt Filme gemacht haben, die halt auch nicht so ganz sauber waren von der Optik und so weich gebügelt.
Ja, es ist tatsächlich eine Disney-Paramount-Koproduktion gewesen, die aber halt nicht so diese Zielgruppe Kinder oder so hatte. Also viele Disney-Filme hatten ja so diese Zielgruppe, ein jüngeres Publikum. Und da war ich doch sehr überrascht beim Anschauen des Films, dass der hier quasi dem allem wieder so spricht, was Disney in der Regel so getan hat.
Das stimmt. In dem Zusammenhang vielleicht noch ein Verweis auf einen anderen Film, Das Schwarze Loch. Das ist in dem Zusammenhang ein ganz düsterer Science-Fiction-Film. Also ich sehe die beiden halt immer so gemeinsam, quasi so als Doppelpack, weil das ist halt auch noch einer aus dieser düsteren Phase von Disney. Da können wir auch mal gerne drüber reden bei Gelegenheit. Ich bin mal gespannt, was du von dir meldest.
Ja, das können wir gerne mal machen. Fun Fact, den habe ich auch noch nie gesehen.
Ah, sehr gut, siehst du.
Der gilt als dieser monströse Klassiker, aber der ist komplett an mir vorübergegangen, genau wie der Drachentöter auch. Den habe ich im Vorfeld jetzt zum ersten Mal gesehen und hatte den auch gar nicht so auf dem Schirm und war in verschiedenen Aspekten des Films auf jeden Fall überrascht. Es ist auch die Filmpremiere von Peter McNichol gewesen, den man später unter anderem auch aus Ghostbusters 2 kennt. Da ist er ja dieser bisschen schrullige Museumsrestaurator und ich glaube, das ist auch so die Rolle, die man am ehesten von ihm in Erinnerung hat.
Vielleicht auch noch der Anwalt in Ally McBeal, wenn man die Serie geguckt hat.
Ja, genau. Er hat mehrere relativ auch bekannte Rollen gehabt. Er hat bei der Addams Family eine Rolle gespielt. Dracula tot, aber glücklich natürlich.
Ach, da hat er den Renfield gespielt. Stimmt.
Ja. Genau, aber wie gesagt, Ghostbusters 2 ist eigentlich so für mich seine große Rolle. Aber ja, der Drachentöter. Ich habe den zum ersten Mal gesehen und wie gesagt, bin da schon in den ersten Minuten sehr überrascht gewesen, wie gut die Kulissen gelungen sind und wie authentisch der ganze Film jetzt auch Jahrzehnte später noch auf mich wirkt.
Ich finde auch, der hat einen sehr realistischen Look, also aufs Mittelalter, wobei ja, es ist ja nicht ganz klar, also wo das spielt, also ich glaube, es ist nicht die Erde, das ist eher so ein Fantasy, das ist eher so ein Fantasy-Land, weil da wird doch von Urland gesprochen zum Beispiel, was irgendwie auch jetzt nicht. Also ich finde auch, es ist halt sehr düster und noch sehr und relativ auch schmutzig, sage ich mal, im Film, also wie man also eher heute so das Mittelalter sieht in Filmen. Und das fand ich schon relativ gut gemacht. Was da auch sehr realistisch ist, das ist diese, wieder Magie praktiziert wird. Das ist also nicht irgendwie das hat ja schon fast so wissenschaftliche Züge, wenn man sich da die Zaubersprüche und so betrachtet, wenn die da so gewirkt werden.
Ja, richtig. Das hat dann auch teilweise mit irgendwelchen Mittelchen zu tun. Das ist wirklich wie so eine Physik, wie so eine Mischung Physik, Chemie und eben Wissenschaft, die da gewirkt wird. Das fand ich auch ganz nett. Aber es scheint ja letztendlich auch alles irgendwie in so einer Art Zauberamulett teilweise gebündelt zu werden. Und ohne das scheint es ja auch nur selten oder gar nicht zu funktionieren.
Das stimmt, das stimmt. Was ich auch ganz cool fand, die Zaubersprüche, die sind auf Lateinisch, wenn ich das richtig verstanden habe, soweit. Das war das hat der Sache auch nochmal so einen realistischen Touch gegeben. Und was ich halt auch unglaublich cool finde, ist so diese, das ist so eine Endzeitstimmung, also eine Magie, praktisch Endzeitstimmung. Das ist irgendwie der letzte Magier, der letzte Drache. Das wird vorher schon so ziemlich, also darauf hingewiesen, das ist alles so im Umschwung. Ach, das Christentum, das erstarkt so langsam. Das ist halt ein Setting, was so in vielen Büchern, also in vielen Fantasy-Büchern aus dieser Zeit irgendwie stark im Kommen war oder auch stark thematisiert wurde. Also die Nebel von Avalon, das ist so ein Buch, glaube ich, also wo das halt auch so thematisch so in die Richtung geht. Also die Magie, die wird so ein bisschen zurückgedrängt, also durch das Christentum. Deswegen fand ich das immer so ein bisschen blöd und war da auch immer so ein bisschen auf der Seite von den Magiern und von den Drachen.
Da bin ich auch eindeutig. Klar, der Film ist relativ regional, das heißt, der Drache, der ist da im näheren Umkreis tätig oder lebt dort und tyrannisiert die Leute. Wir sprechen jetzt hier nicht irgendwie von einem kompletten Land an sich. Also ich habe jetzt zumindest irgendwie keine großartigen Entfernungen wahrgenommen in dem Film. Von daher kann es natürlich sein, dass überregional durchaus noch weitere Magier irgendwo existieren, dass man einfach nur nichts von denen weiß oder was auch immer.
Aber da gibt es ja schon die Stelle, als diese Delegation auch zu dem Magier kommt. Also vielleicht muss man sagen, das ist eine Delegation, die kommt zu dem Magier, die haben halt ein Drachenproblem, ein lokales Drachenproblem. Und die sagen halt, ja, du musst uns helfen und du bist der Letzte. Und die haben ja da schon, sage ich mal, er war jetzt nicht Plan A, auch bei dieser Delegation, weil die haben ja schon eine relativ große Rundreise gemacht. Es werden noch mehrere Namen von anderen Magiern genannt. Und letztendlich stellt sich dann noch oder wird dann noch festgestellt, dass er der letzte Magier ist. Und sie geben ihm dann praktisch eine Drachenschruppe als Beweis oder auch damit er halt praktisch verifizieren kann, was das für ein Drache ist. Und er sagt, oh, das ist ein ganz alter Drache. Der ist schon fast so alt wie ich und ist scheinbar auch der letzte seiner Art.
Ja, genau. Es ist relativ interessant aufgezogen. Es wird auch so ein Mysterium um den Drache gesponnen. Den sieht man ja auch eine ganze Weile im Film überhaupt nicht. Also der wird angedeutet nach, glaube ich, einer guten halben Stunde oder so mal durch eine Tatze oder so und durch einen Drachenschwanz, den man so durchs Bild huschen sieht, aber in seiner vollen Pracht sieht man ihn erst, glaube ich, nach einer guten Stunde und dann erst wieder beim Showdown. Also da ist sehr sparsam mit umgegangen worden, was natürlich auch daran liegt, dass wir uns natürlich Anfang der 80er noch in der Zeit befinden, wo Effekte noch relativ schwierig oder umständlich umzusetzen waren. Aber da kann ich sagen, das ist in dem Film sehr gut gelungen, indem man das so ein bisschen mehr zurückgehalten hat, dass es eben nicht so übertrieben wirkt, dass man zu viel Stop-Motion-Effekte eingesetzt hat. Das hat man an ein paar Momenten getan, sparsam, aber das ist in diesen Momenten wirklich außerordentlich gut gelungen, finde ich.
Aber dann lass uns doch über das Highlight noch ein bisschen später reden. Also, weil das ist ja nun mal das absolute Highlight, also der Drache im Film und auch der Endkampf, sage ich mal am Schluss. Lass uns da ein bisschen später drüber reden, wenn das okay ist.
Natürlich, ja. Ich wollte es nur schon mal anteasen.
Sehr gut, sehr gut. Also vielleicht nochmal gerade zur Handlung, also die Delegation, die kommt da zu dem Magier, der Magier sagt, alles klar, ich komme mit und dann kommt ja und diese Rolle, also von dem Bösewicht, der danach kommt, der praktisch von dem König von Urland geschickt wurde, wenn ich das richtig verstanden habe, da werde ich halt nicht ganz schlau draus, der wurde ihm halt nachgeschickt und zweifelt dann so ein bisschen, das ist also ein böser Soldat, also von der Königswache oder wo immer der da praktisch einzuordnen ist. Und er sagt, du bist gar kein richtiger Magier zu diesem doch sehr alten Mann und ich brauche jetzt einen Beweis. Und der ersticht ihn dann ja. Also es ist ganz kurz, also glaubt man, dass der weiterleben würde? Also da war auch so ein bisschen Zweifel, also in dem Auge von dem Soldaten, als der praktisch ersticht, aber die Rolle von dem Soldaten und dem Beweggrund, den habe ich irgendwie in einem kompletten Film nicht ganz verstanden. Also warum wird er da hingeschickt? Also warum schickt der König ihn dahin? Weil es ist ja eigentlich was Gutes, wenn man den Drachen tötet, ach, der das Volk da tyrannisiert und sein Tribut fordert, wohlgemerkt.
Ja, der wird uns so ein bisschen als Antagonist vorgestellt, aber seine Beweggründe waren für mich auch nicht 100% nachvollziehbar. Einzig, dass es vielleicht eine persönliche Abneigung von ihm ist, Magiern gegenüber, und dass vielleicht sein Auftrag ursprünglich etwas anders war, denn später zumindest, als man bei dem König dann da ist, dann scheint er ja doch eher pro Magier zu sein, was natürlich auch daran liegt, dass seine Tochter auserwählt wurde unter allen Also es war ja, eigentlich gab es ja keine große Auswahl.
Genau.
Ja,
das gut, jetzt muss man dazu sagen, also der Drache, der wird halt mit Menschen ruhig gestellt. Das heißt, also sie machen dann Lotterien im Königreich und ich weiß gar nicht, wie oft wird das gezogen oder wie oft werden die da auch da gezogen?
Ich glaube, zur Sommersonnenwende, sowas, glaube ich, wurde genannt.
Also nur einmal im Jahr, okay.
Einmal im Jahr, genau.
Das wäre noch aber schaubar.
Ja, so ein genau. Menschenopfer und da werden halt immer junge Mädchen geopfert.
Genau, dann kommt halt auch dieser Junge auch in der Delegation, der ist ja dann da irgendwie, warum der, warum da wirklich ein sehr junger Junge da praktisch also zum Anführer von der Delegation gemacht wird, das war mir auch nicht ganz schlüssig, der dann praktisch die älteren Leute da auch durch das Land führt, aber gut, letztendlich ist es so, der Magier stirbt, wird verbrannt, die Asche wird in einen Beutel gefüllt und der junge Magier bekommt dann irgendwie den Auftrag, die Asche in diesen See zu schütten oder in der Drachenhöhle, da muss wohl irgendwie ein Feuersee sein und da soll er das reinkippen und dabei bekommt er noch einen mächtigen magischen Talisman von dem Magier quasi vererbt. Wir haben noch gar nicht ich glaube, wir haben da gar nicht darüber gesprochen, wer der Zauberlehrling ist praktisch der Peter McNichol.
Genau, Galen heißt sein Charakter. Der, muss ich leider sagen, wird mir auch über den gesamten Film nicht 100% sympathisch. Das liegt aber auch mit daran, dass er zwischendurch, und das fand ich, das sollte, glaube ich, so ein bisschen Slapstick-Einlage sein, die bei mir aber überhaupt nicht gewirkt hat. Denn als der Urmagier schon quasi verstorben ist und sich Galen dann auf den Weg gemacht hat mit seinem doch sehr alten Begleiter, hat er ihn ja fast so ein bisschen bloßgestellt, indem er ihn dann erst so entkleidet hat und das fand ich einfach eine ganz unfassbar schlimme Szene. Ich weiß nicht, wie ist dir die aufgefallen? Konntest du darüber lachen oder ist dir das auch so unangenehm aufgestoßen?
Also lachen konnte ich nicht. Ich glaube, das war so ein Stück weit, er hat halt praktisch die Magie des Meisters, also durch diesen Talisman geerbt und war da so ein bisschen machttrunken. Er hat ja dann auch dieses praktisch Ei da schweben gelassen und so. Und so andere Sachen gemacht und war einfach so, komplett von der Macht, die er jetzt hatte, irgendwie, begeistert, dass er einfach die halt grundlos halt eingesetzt hat und sich halt auch irgendwie mächtig fühlt und das halt gemacht hat. Das war natürlich nicht okay, da müssen wir nicht drüber reden, aber ja, es war so ein bisschen Slapstick, ja, ich weiß nicht. Ja.
Nicht gut gealtertes Slapstick, sage ich mal, aber Glück war die sehr sparsam in dem Film. Ansonsten, ja, Galen ist für mich nicht der typische Held, wie man ihn vielleicht in anderen Filmen zu der Zeit oder auch in späteren Filmen gezeigt hat, sondern der zeigt auch durchaus Schwächen. Er ist körperlich nicht der Stärkste und hat auch teilweise wirklich Probleme, sich dann durchzusetzen oder zu behaupten. Das geht halt nur, solange er eben auch seine Magiekräfte hat. Später ist er halt ein ganz normaler Typ eigentlich, der immer mal wieder Hilfe von verschiedenen Seiten bekommt, Unterstützung. Und ansonsten wäre, glaube ich, sein Leben auch relativ schnell geendet, als man später Jagd auf ihn macht. Aber insgesamt ist es ein solider Charakter, aber so gesehen, als Gesamtes gesehen, sticht keiner der Darsteller irgendwie übermäßig heraus. Also der ganze Film wirkt so als Gesamtwerk sehr solide in der Schauspielerei, aber da ist weder Peter McNichol noch irgendjemand anderes dabei, wo ich sage, wow, der hat mich so richtig begeistert schauspielerisch.
Also ich finde den Magier halt super, der macht das halt so sehr abgebrüht, sage ich mal, den finde ich halt ganz gut. Und Peter McNichol ist halt, ja, der ist halt eher so ein Kerl von der Straße. Der ist tatsächlich eher so ein Anti-Held, wie man dem heute so schön sagt, und ist halt, wie gesagt, und hat halt auch Charakterschwächen, was ihn ja irgendwie auch ein bisschen sympathisch macht. Das heißt, er ist ja schon so ein bisschen großkotzig, kann man es ja nennen, und auch so ein bisschen machttrunken, was ja irgendwie so ein bisschen nachvollziehbar ist, weißt du? Ja, und deswegen ja. Also ich sag mal so, es sticht keiner heraus, aber es passt eigentlich ganz gut und die Harmonie, die ist ganz gut in dem Film, ja, das geht schon. Also das passt für mich. Da gab es andere Sachen, die haben mich mehr gestört.
Der große Twist. Also wir sehen ja am Anfang einen Junge, der da mit dieser Delegation hinkommt. Wie lange hast du gebraucht, um zu durchschauen, dass es kein Junge ist? Also bei mir hat das irgendwie eine Sekunde gedauert und ich dachte am Anfang direkt, Moment, das ist doch kein Junge.
Ja, gut, also ich weiß nicht, wie es bei der Erstsichtung war, da war ich ja noch deutlich jünger, vielleicht war ich noch ein bisschen naiver, aber ja, es ist schon relativ zeitnah, war einem klar, dass dieser Junge eigentlich irgendwie verkleidetes Mädchen ist. Also das war irgendwie schon klar. Es war einem dann nicht ganz bewusst, warum das so ist, aber ja, das war schon relativ nah. Das wird ja quasi im Film praktisch, wird das ja, ich meine, wird das ja offengelegt in einer sehr freizügigen Disney-Szene. Da muss man sagen, da kann man sowohl von ihr einiges sehen, aber man kann auch von dem Peter McNichol kann man einiges sehen. Also wenn man da
genau Peter McNichol kann man seinen Nickel sehen.
Genau, das stimmt. Also finde ich auch, habe ich gedacht, ach guck mal hier, was alles noch so in den 80er Jahren ging irgendwie gefühlt. Ja, genau. Und da und das ist halt so eine Sache, die fand ich so ein bisschen, wenn man mal den Zeitfaktor sieht, also wie lange es jetzt dauert, die Reise, also ich meine, lass die mal, ich weiß nicht, also ich meine, ist halt schwierig, also die, auch so den Zeitfaktor am Film rauszufinden, das fand ich auch relativ schwierig, aber ich glaube schon, dass die paar Wochen unterwegs sind, aber trotzdem, und dann wird halt diese Liebesgeschichte da aufgefropft, weißt du, die wird dann irgendwie da draufgepackt, da muss halt noch eine Liebesgeschichte rein, das wirkt so ein bisschen aufgefropft, da muss ein Bösewicht rein, ach, der wirkt so ein bisschen aufgefropft, als ob es doch so sein müsste. Ich glaube halt auch ohne die Liebesgeschichte und ohne den Bösewicht, da hätte der Film halt irgendwie auch ein Stück weit funktioniert. Klar, der Bösewicht musste den Magier ja töten, Spoilerwarnung, wegen dem Twist, aber also auch oder wegen dem anderen Twist am Ende. Aber eigentlich fand ich da das so ein bisschen, also ja, diese Liebesgeschichte war, ja, also fand ich in der Tat so ein bisschen unnötig.
Ja, die war unnötig und ich konnte sie für mich persönlich auch gar nicht richtig nachvollziehen. Also ich habe den beiden nie die Chemie angemerkt, dass da jetzt irgendwie sich was anbahnt. Das haben die zwar gesagt, aber das war für mich nicht spürbar. Und ja, es war natürlich so ein bisschen aufgesetzt. Das hätte der Film nicht unbedingt gebraucht. Der hätte, glaube ich, ohne sogar besser funktioniert, wenn man den Charakteren vielleicht noch auf anderer Stelle ein bisschen mehr Tiefe verliehen hätte. Was Galen an sich betrifft, wissen wir ja auch nicht viel. Wir wissen ja nur, dass er ein Zauberlehrling ist. Wir wissen nichts über seine Vorgeschichte oder so oder wie er da hingekommen ist, was ihn dazu bewegt hat. Und das wäre für mich persönlich vermutlich interessanter gewesen zu erfahren als diese Liebesgeschichte, die ja am Ende auch keine große Rolle spielt.
Deswegen, ja, genau das ist es halt. Ja, vielleicht wird einfach der Charakter nochmal so unterschrieben. Ich meine, er ist halt alleine in einem Turm auch groß geworden, also mit zwei alten Männern. Ich weiß, war nur eine Küchenmarkt, ich weiß es gar nicht. Und sieht dann das erste Mädchen und zack, ist er verliebt. Also klar, ich meine, da hat es auch nicht so viel Erfahrung. Genau, die Reise und die kommen dann an. In der Zwischensequenz kann man dann, das hast du eben schon mal gesagt, kann man dann ja auch den Drachen sehen, beziehungsweise Teile vom Drachen. Man kann seine Tatze sehen, die schon sehr beeindruckend ist, auch seinen Schwanz. Ich finde, das sieht alles auch sehr biologisch. Also das wirkt doch nicht gekünstelt. Ich meine, das sieht schon gut aus. Man kann auch das erste Jungfrauenopfer, will es mal nennen, sehen, was da hingekarrt wird und einen Pfahl praktisch dann mit den Händen quasi aufgefangen, aufgehangen wird.
Festgekettet, genau.
Ja, genau, festgekettet wird. Und da muss ich sagen, die war schon ziemlich abgebrüht. Also die hat sich probiert, da zu befreien und hat halt auch die Fessel mit ihrer im Spucke befeuchtet, damit die Hände da rauskommen. Ja, das war schon ein sehr gelungener Befreiungsversuch, der natürlich, er war zwar nicht von Erfolg gekrönt, aber ich fand die schon ziemlich abgebrüht auch dafür, dass er irgendwie da so einen Drachen im Nacken hatte.
Ich fand die auch für so einen Film relativ intensiv. Also man hat sich sehr lang Zeit gelassen für die Szene. Man sieht auch, wie sie sich befreit und wie sie versucht, sich eben aus diesen Handschellen zu befreien und die Handgelenke dann auch tatsächlich bluten.
Genau.
Sie das rauszieht. Und sehr hart fand ich auch, dass sie am Ende da nicht entkommen kann, sondern tatsächlich vom Drache flambiert wird.
Ja. Und jetzt kommt die Kernfrage dieses Podcasters. Warum wird die flambiert? Da ist ja am Schluss nichts mehr übrig. Ich meine, die wird halt geopfert und auch später kann man in der Drachehöhle sehen, dass der Drache die Menschenopfer ja frisst und scheinbar als Nahrungsmittelquelle benutzt. Ja, aber wenn er die doch komplett flambiert, da hast du ja nichts übrig. Das ist ja eigentlich, das ist, sage ich mal, kulinarisch gesehen ja eigentlich eher eine Sackgasse für den Drachen und auch was die Nährwerte angeht. Ich
weiß ja nicht, wie lange der geröstet hat. Vielleicht das nur so knusprig, oberflächlich. Ich meine, du isst dein Fleisch ja auch nicht roh. Ja.
Also ich hätte eher gedacht, also wenn ich mal so die anderen Raubtiere angucke, die sind jetzt eher sage ich mal, die Puristen, was die Zubereitung von ihrem Fleisch angeht.
Ja, das mag sein. Der hier hat halt ein bisschen mehr gehobenen Geschmackssinn und ist natürlich Blödsinn. Ja, klar. Also man sieht, wie, das fand ich aber eine harte Szene, wie sie eben doch wirklich geröstet wird und auch dieser Schrei, der wird irgendwie 2-3 Sekunden lang eingespielt und ich habe gar nicht so richtig an vielen Stellen mit der Härte des Films auch gerechnet, dass das so gezeigt wird. Also da hat mich teilweise wirklich an manchen Szenen sehr überrascht.
Er war schon realistisch. Genau, das stimmt. Wenn ich jetzt gerade mal nachgucke, dann ist es so, dann kam diese Delegation an, also in Urland, ist dann aber nicht irgendwie zum König gegangen, sondern ist schnurstracks zur Höhle des Drachen gegangen. Also ohne praktisch Umwege sind ja direkt dahin gegangen, glaube ich, oder?
Ja, es war so, dass die ursprünglich auf dem Weg woanders hin waren und Galen hat dann gefragt, ab einem gewissen Zeitpunkt, ist hier die Höhle nicht in der Nähe? Ich will da jetzt mal hingehen und ich will da jetzt mal was ausprobieren. Und dann gehen die dahin, ungeplant, also die waren natürlich auf einem anderen Weg und dann macht er da so ein paar Beschwörungen, so ein paar Zaubersprüche, die auch irgendwie ganz cool klingen und auch von den Effekten her sieht das ganz nett aus, was da passiert, dass so die Steine so zusammenfallen und das, was da passiert, ist, dass der Drache unterirdisch begraben werden soll oder begraben wird scheinbar.
Das stimmt. Er macht dann einen Zauber und bringt dann die Höhle zum Einschuss beziehungsweise den Höhleneingang und ist dann auch so ein bisschen verblüfft, also wie stark sein Zauber war, weil am Anfang, also rieseln so ein paar Steinchen runter und auf einmal macht's Bäm und da kommt so der halbe Berg runter. Und genau, da glauben halt die Delegation, sie haben es geschafft und ziehen dann eigentlich auch sehr siegessicher in das Dorf ein, wo dann auch eine große Party stattfindet.
Ja, genau, aber man vertraut Galen da ja auch nicht so richtig. Er wird ja trotzdem erstmal in Gewahrsam genommen und sogar eingesperrt. Da habe ich mich natürlich dann wieder gefragt, das ist ja auch das, was du eben schon angesprochen hast. Also scheinbar ist man Magiern doch gar nicht so freundlich gesonnen dort. Und erst später, als dann wirklich seine Tochter ihr Leben quasi auf dem, es ist spät, wir nehmen kurz vor 10 auf. Ja, also das Leben der Tochter steht quasi auf dem Spiel, weil sie auserwählt wurde, das nächste Opfer zu sein und das kann und will der König natürlich nicht durchgehen lassen und dann kommt er doch Galen einen Schritt entgegen und sagt, hier, du musst den Drachen jetzt endgültig für uns beseitigen und da war ich am Ende von verschiedenen Dingen wieder überrascht, aber da können wir nachher mal drauf eingehen. Aber
von der Dramatik war es ja so, die kommen in die Stadt und dann wird gefeiert, weil der Drache ja irgendwie auch also besiegt wurde, dann kommt so eine aufgesetzte Liebesszene, wo, ich weiß nicht, war es die Prinzessin, dem Galen irgendwie schöne Augen macht oder umgekehrt. Und dann ist ja das Mädchen, die heißt Valerian, glaube ich, Valerian. Heißt, ist dann so ein bisschen eifersüchtig, das ist dann auch wieder so ein bisschen aufgesetzt. Und dann in die Feier hinein platzt irgendwie der Drache. Aber auf alle Fälle, der Drache, der befreit sich, man kann auch so sehen, wie die Felsen so glühen und dann weggesprengt werden und dann fliegt der ja. Also man kann ihn ja nachts fliegen sehen und der greift doch dann auch das Dorf an oder diese Stadt greift er doch an. Oder bin ich da jetzt?
Ja, der greift die Stadt später an, also der kann entkommen, der Drache ist natürlich nicht tot und mit der Hilfe von der Königstochter Elsbeth kann Galen dann eben entkommen, richtig, genau. Zu dem Zeitpunkt ist dann auch schon klar, dass Valerian eigentlich ein Mädchen ist und quasi dieser Lotterie jahrelang dadurch entgangen ist, weil man sie eben für einen Jungen ausgegeben hat und ja, sie deswegen halt da in diesen Lostopf eben nicht gesteckt wurde.
Und da kann man halt auch so eine Flugszene sehen oder wie der Drache halt das Dorf ansteckt im Flug und das sieht schon sehr spektakulär aus. Also das war schon sehr beeindruckend.
Ja, das sieht auf jeden Fall sehr nett aus. Also das ist auch insgesamt gut gealtert. Auch später, klar, da hat man bei dem Drache nicht immer nur Stop-Motion benutzt, sondern eben auch jede Menge Animatronics, teilweise sehr große. Und das sieht cool aus. Und bin durchaus an manchen Stellen doch ja geflasht gewesen, dass Filme, die später kamen, da bei weitem schlechter aussahen. Also ich weiß nicht, ob du Howard the Duck mal gesehen hast.
Ja, den klar. Film.
Genau, da sind ja am Ende auch diese Aliens, die in diesem Labor landen. Und die Stop-Motion, die sieht im Vergleich dazu unfassbar schrecklich aus. Und der Film ist einige Jahre später gewesen.
Das stimmt, der war Mitte der 80er war das. Also ich glaube, der war
87 muss das sein.
Ja, es kann sein, genau. Ja. Der Drache befreit sich, es muss ein neues Opfer gebracht werden. Die Prinzessin erfährt irgendwie, dass das getürkt ist und dass ihr Los quasi nicht in dem Pott mit drin ist. Das war ja dann so der Twist. Und sie sorgt dafür, dass praktisch jedes Los, was in dem Pott drin ist, dann ihren Namen hat, damit sie dann praktisch als, auch um das wieder klar zu bügeln, was ihr Vater die letzten Jahre irgendwie da praktisch also quasi verbockt hat, beziehungsweise auch, dass er sein Volk quasi betrogen hat bei der Lotterie.
Und sie opfert sich dann halt von sich aus. Sie sagt, nein, ich wurde betrogen quasi um diese Lotterie und sie will das eben von sich selbst, sie will sich selbst quasi dem Ganzen stellen und dem Drache als Opfer entgegentreten, ja.
Genau, die Lotterie selber, also bis jetzt war das ja alles im relativ kleinen Maßstab, sage ich mal so, die Kulissen und so, der Turm und die waren ja auch, da war auch dunkel, auch das Fest, das war im Dunkeln. Die Lotterie selber, das ist tatsächlich eine relativ große Szenerie und die wirkt auch relativ teuer, die Requisiten. Ich meine, ach, da wurde so ein mittelalterlicher Dorfplatz nachgebaut mit dem Ding, das fand ich eigentlich auch ganz beeindruckend. Ach, diese, also spätestens da kann man sehen, es war kein Low-Budget-Film. Es weiß ich nicht, wie teuer das auch der Film war und wenn man das hochrechnet, wie teuer der heute etwa wäre. Aber insgesamt ist die Ausstattung von dem Film schon sehr gut und auch an der Stelle wird das auch nochmal ganz klar. Also, dass die da wirklich auch nochmal was gemacht haben. Zu der Lotterie wollte ich noch was sagen, weil ich war, jetzt kommt der kleine Fun-Fact dazu, Sonntag hier in der Dorfbücherei und da haben wir uns ein paar Bücher ausgesucht und da war auch ein Buch über Fabelwesen dabei, aber praktisch also mit Sagen im Hintergrund, also praktisch der heilige St. Georg, ich meine, ist ja so auch in der Drache und solche Sachen halt die Trolle in Norwegen. Und da war tatsächlich auch eine Sage vom heiligen Georg in Portugal und da ging es auch um eine Lotterie tatsächlich und eine Königstochter, die aufgrund von einer Lotterie einem Drachen zum Opfer gebracht werden sollte. Und der Georg hat dann quasi diesen Drachen auch erschlagen. Also auch eine andere Georg-Sage, die gibt es ja, oder George, ich meine, gibt es ja doch in vielen Ländern, sage ich mal, St. George, der heilige Georg. Und da habe ich gedacht, ach guck mal, da gibt es ja doch durchaus Parallelen. Und habe mich tatsächlich gefragt, ob die Inspiration von dem Film quasi auf dieser portugiesischen Sage fußt, weil da gab es schon so die ein oder andere Parallele dazu.
Ja, also bei Wikipedia steht dazu sogar, thematisch verarbeitet der Film verschiedene Drachentöter-Legenden. Also der vereint das alles in einem, also auch diese Magier-Sachen und so weiter. Da ist teilweise ein bisschen was aus der babylonischen Mythologie dabei. Dann natürlich auch so ein bisschen griechische Mythologie, japanische Mythologie. Und da sind wirklich verschiedene Sachen dabei, teilweise aus der altfranzösischen Literatur, was so alles vermengt wurde in diesem Film.
Jetzt kommt wieder so eine Sache, die ich so ein bisschen aufgefropft finde. Die Tochter war natürlich die Tochter vom Schmied.
Genau, ja.
Und ich habe gedacht, das ist ja praktisch. Und was kann so ein Schmied machen? Und was kann so ein Schmied machen, ach, der jeden Tag irgendwie Pferde beschlägt und Nägel macht? Der kann natürlich auch eine Drachenlanze machen, einen Drachentöter.
Ja, da fand ich ganz beeindruckend, dass der die gar nicht schmiedet live, sondern der hat die schon scheinbar langer Zeit mal geschmiedet und zieht die irgendwo aus so einem kleinen Wasserfall hervor.
Ach, stimmt, und so, tada, so war das.
Guck mal, ich hab da was. Ja.
Prophylaktisches Drachenlanzenschmieden war ja weit verbreitet im Mittelalter. Man weiß nie, wofür es gut war. Und genau. Das Ding hat echt gut ausgesehen und wurde dann ja noch mit dem magischen Amulett praktisch gehärtet und konnte dann ja wirklich hat er den Amboss kaputt gemacht von dem Schmied, wo ich auch gedacht habe, ja, so ein Amboss ist ja jetzt auch nicht ganz günstig im Mittelalter gewesen und dann macht das Ding einfach mal so kaputt. Na gut, okay, ich meine, kann man mal machen.
Ja, es gibt also da verrückte Szenen, aber letztendlich sieht diese Waffe tatsächlich schon sehr beeindruckend aus, ja.
Und dann geht es natürlich weiter. Die Tochter von dem Schmied, die sammelt natürlich an der Drachenhöhle dann noch Drachenschuppen, um ein Schild zu machen, was eigentlich eine ziemlich coole Idee ist. Also Drachen sollten ja auch quasi auch feuerfest sein. Alles andere, glaube ich, würde so einem Drachen ein relativ kurzes Leben bescheren, wenn sie halt nicht so richtig feuerfest sind. Und da bekommt er halt noch ein Schild gebaut. Und da ist er eigentlich schon relativ gut gerüstet. Er hat also einen magischen oder einen magisch verstärkten Drachen, nach Töter oder Drachenlanz, und hat auch noch ein feuerfestes Schild. Also ich sag mal, er ist bereit, um in die Drachenhöhle zu gehen. Auch unser guter Zauberlehrling.
Ja, da war ich überrascht, wie früh das eigentlich schon im Film passiert. Nämlich nach einer guten Stunde, 20 Minuten, stellt man sich dem Drache schon entgegen. Und da kommt es ja eben auch schon diesem sehr imposanten Kampf. Und ich dachte mir, okay, wenn er den jetzt schon besiegt, was kommt denn danach noch in der nächsten halben Stunde des Films? Aber der Kampf endet ja relativ abrupt. Sehr faszinierend fand ich, und da war ich absolut überrascht, dass hier die Königstochter Elsbeth, die sich ja opfern wollte.
Nein, sag nichts. Nein, ja, genau. Entschuldigung. Nee, alles gut.
Dass die tatsächlich den Film auch nicht überlebt, sondern die wird tatsächlich vor diesen kleinen Mini-Drachen, dem Nachwuchs, zerfetzt.
Ja, aber wie krass ist das denn? Es stirbt eine Disney-Prinzessin. Das ist für mich tatsächlich, also ein Stück weit wirklich, es ist an keinem Punkt des Filmes klarer, dass es kein klassischer Disney-Film ist, als zu dem Zeitpunkt, wo die Disney-Prinzessin getötet wird. Das war so ein kleiner Schockmoment irgendwie. Und ich meine, die wird ja nicht nur einfach auch irgendwie geprutzelt, sondern nein, die wird auch noch den Kindern, auch da ein kleiner Spoiler, dem Fraß vorgeworfen. Und genau. Der Drache hat Kinder. Also es ist so, der Galen geht ja dann praktisch in die Höhle rein und stolpert dann relativ frühzeitig über diese Kinder von dem Drachen.
Ja, da war ich sehr überrascht, dass man eben auch die Leiche quasi von der Prinzessin gezeigt hat und da auch hier Arm ab war und die kleinen Animatronics haben da dran rumgenagt. Und das sah schon ziemlich heftig aus für so einen Film. Ja,
ja, das fand ich auch. Ich fand auch, das war... Und hier
du wieder. Du hast ihn hoffentlich nicht mit deinem Sohn geguckt.
Nein, natürlich nicht. Aber auch hier eine Parallele zu Godzilla. Wo kamen die Viecher her? Also, oder wo kam der Nachwuchs her? Das ist ja auch die große Frage bei dem Godzilla-Film. Also, ich meine natürlich den guten Godzilla-Film. Hallo Todde. Also, den mit Matthew Broderick. Wo Godzilla ja auch Nachwuchs hat und keiner so genau weiß, wo der herkam, weil wenn das ja,
man
der
weiß
letzte
nicht, wie lange die Eier schon liegen, wie viele Jahrzehnte die liegen, bevor tatsächlich da irgendwie hier Mini-Drachen rausschlüpfen. Dafür wissen wir einfach zu wenig über diese Spezies. Was wir wissen, dass es letztendlich natürlich auch ein Drache nur eine Art Tier ist, das halt in dem Fall relativ mächtiges Tier, großes Tier ist, aber ansonsten, wie das bei denen zustande kommt, ob das vielleicht wirklich Eier sind, die schon eine ganze Weile liegen und behütet wurden, darüber wissen wir ja leider nichts. Aber interessant fand ich es natürlich auch, woher kommen die? Und da will ich eigentlich mehr drüber wissen. Also nicht, wie Drachen Kinder zeugen, sondern wie das halt so alles da abläuft, ja.
Naja, aber Tatsache ist halt auch, es gibt einen Nachwuchs, was für mir so ein bisschen... Die Magie verschwindet nicht, sondern es gibt also schon die Möglichkeit, diese Zauberwesen auch irgendwie weiterleben, aber das wird ja dann relativ schnell gelöst, weil der junge Drachentöter mit seiner Drachenlanze in den Viechern relativ zügig den Garaus gibt. Was die Mama jetzt auch nicht sonderlich glücklich macht. Also die wird ja dann so ein bisschen, die ist ja dann so ein bisschen angefressen quasi, als sie dann sieht, dass die Kinder getötet wurden.
Ja, zu Recht. Also wie gesagt, man muss das immer aus der Perspektive sehen. Letztendlich ist es natürlich ein Tier oder ein Tier versucht auch genau wie ein Mensch auch seine Nachkommen zu schützen. Und da finde ich auch immer so die Perspektive oder diesen Perspektivwechsel interessant. Ist der Drache prinzipiell einfach ein böses Wesen? Wie kommt es überhaupt dazu? Was hätte der Drache getan, wenn man sich dem nie entgegengestellt hätte? Hätte der trotzdem Menschen getötet? Diese Opfergabe war ja keine Idee vom Drache, wie wir es ansonsten aus vielen anderen Medien kennen, sondern das war ein Einfall von diesem König, der das einfach jährlich fabriziert hat und ab dem Zeitpunkt scheinbar seine Ruhe hatte. Aber vielleicht hat er den Drache auch genauso erzogen, dass er halt dann so wurde. Wer weiß.
Ist ja ein grandioser Gedanke. Also ich meine, das ist ein alter Drache, so im letzten Viertel seines Lebens, will er eigentlich seine Ruhe haben. Und denkt dann, boah, jetzt bekomme ich wieder irgendwie so eine Jungfrau vor die Höhle gestellt. Ich will doch eigentlich nur meine Ruhe haben. Also deswegen, gut, ich meine, es ist sie halt, aber eigentlich bräuchte ich sie ja nicht. Ich meine, ich habe ja genug Schafe oder sowas in der Gegend. Genau, also vielleicht wurde der auf Menschenfleisch trainiert. Das ist eine interessante These. Genau, dann kommt ja die Drachenhöhle. Also nicht nur diese Vorhöhle, wo die kleinen im Feature drin waren, auch die der Protagonist dann relativ schnell getötet hat, sondern er geht in eine richtig große Drachenhöhle rein. Und die sieht ja auch Bombe aus. Also richtig mit so einem See, mit so einem Seewoch, die Flammen so drauf tänzeln. Und da kann man sehen, Drachen können auch tauchen, weil der taucht dann ja unter dem See und taucht dann quasi auf. Und dann kommt ja eigentlich ein ziemlich cooler Kampf, muss ich sagen, der auch sehr gut in Szene gesetzt ist, also zwischen dem Galen und dem Drachen. Also auch
ja, der ist tatsächlich sehr gut gelungen. Ein Kampf, der ein bisschen später kommt, der ist dann eher weniger imposant gewesen. Aber dieser Kampf, der war cool gefilmt. Der war auch kameratechnisch geschickt gefilmt, weil man den Drache ja, also man fängt den zwar ein, aber der wirkt jederzeit bedrohlich. Also man zeigt den zu dem Zeitpunkt nicht komplett in seiner kompletten Pracht, außer wenn Galen dann eben auf ihn drauf springt. Aber der hat schon ein richtig cooles Design, der Drache. Also der sieht auch wirklich imposant und ja, cool aus einfach.
Ja, ja, und auch biologisch korrekt, weil der krabbelt dann ja auch. Und auch dieses Krabbeln, das sieht ja auch sehr flüssig aus und eigentlich auch so, auch wie dann, auch, also wie auch die Muskulatur funktioniert. Also ich finde, das sieht sehr, also sehr beeindruckend aus, also für so einen alten Film. Also dass der Drache eigentlich sehr, ja, wie gesagt, wirklich halt biologisch wirkt, also auch nachvollziehbar biologisch wirkt.
Ja, also es ist einfach ein großes Animatronic gewesen und Industrial Light and Magic wendete dort eine neue Animationstechnik an, nämlich Go Motion heißt das. Und das war eine sehr frühe computergestützte Variation des altbekannten Stop Motion. Und für den Feueratem wurden dann natürlich, ich wollte jetzt sagen handelsüblich, aber Flammenwerfer benutzt. Und das macht einfach in richtig tolle Effekte eben auch.
Genau, genau. Dann der Kampf, auch die Drachenlanze, die kommt halt zum Tragen und der Schild, der hilft ihm auch sehr gut. Also das ist eigentlich auch ganz cool gemacht, wie er sich hinter dem Schild versteckt und die Schlangen, und die Flammen dann so links und rechts, ach, drumherum züngeln. Das sieht schon,
ja, das
sieht schon sehr gut aus.
Ja, das ist natürlich hochgradig unlogisch. Also klar, wenn dich die Flammen frontal treffen,
das ist nicht unlogisch.
Gehen die so ein bisschen an ihm vorbei und trotzdem müsste er eigentlich in der Mitte nur noch so ein Kohlebrikett sein, weil ja, die Hitze endet ja nicht.
Aber das kauft dann so ein Fantasy-Film die Frisur ab, steht. Ab. Genau.
Ja. Ja, genau. Aber der Film endet da ja noch nicht, denn eigentlich weiß man gar nicht so richtig, was dann so mit diesem Kampf passiert ist, denn am nächsten Morgen wird er eben von Valerian, glaube ich, gefunden und er liegt da, Galen erlebt, der Drache ist irgendwo, weiß man nicht so genau und dann geht's erstmal wieder sogar zurück und das fand ich auch wieder verblüffend, dass dann nochmal ein komplett neuer Aspekt des Films beginnt, dass der Film noch nicht zu Ende ist. Also da kommt tatsächlich noch mal ein komplettes Kapitel.
Genau, das habe ich auch gedacht. Als ich so auf den Timer geguckt habe, habe ich gedacht, ja, Moment mal, das kann ja eigentlich nicht sein. Da muss ja noch was kommen.
Richtig, genau. Und das fand ich dann am Ende wieder ganz cool. Denn es kommt ja dann auch noch zu dem Kampf Galen gegen diesen Militärtypen. Als
genau,
man dann sich entschließt, doch dem Drache jetzt endgültig den Gar auszumachen. Und dieser Kampf, der ist dann ein bisschen weniger spektakulär inszeniert. Denn so richtig, ja, als guter Kämpfer wird uns hier dieser, ich sag mal, Antagonist jetzt nicht präsentiert. Er hat ja quasi jemanden gegen sich, der keinerlei Kampferfahrung hat. Und außer diese Lanze, mit der er so ein paar Angriffe blocken kann, tut er ja nichts und am Ende lässt er sich ja relativ simpel einfach abstechen von dieser Lanze, weil er ein bisschen überheblich sich an diesen ehemaligen Pfahl lehnt, an dem vorher diese Jungfrauen dann gefesselt wurden und da ja wird einfach durchs Holz mit dieser mächtigen Lanze dann von Galen ja gekillt. Das war ein bisschen unspektakulär, der Kampf.
Genau, aber jetzt genau aus dem auch danach kommt jetzt auch wieder eine Sache, die ich halt in sich total logisch fand und auch irgendwie gut fand. Also, weil jetzt kommt ja eigentlich Twist mit der Asche des Magiers, sage ich mal, die kommt ja jetzt quasi ins Spiel, wenn ich mich recht entsinne. Das heißt, ihm wurde ja von seinem alten Diener, der zwischenzeitlich gestorben ist, ich glaube, der wurde auch von dem Bösewicht getötet.
Kann genau, der wurde per Pfeil hingerichtet quasi.
Genau, und der drückt ihm, also der hatte halt auch den Beutel mit der Asche des Magiers und drückt ihm dann mit seinem letzten Atemzug diesen Beutel in die Hand und sagt ihm dann, glaube ich, er muss den auch in den Feuersee schütten oder so irgendwie was.
Ja, alles genau. Was, ne? Er sagt das ein bisschen komplexer und ein bisschen mysteriöser dann für Galen. Der versteht das auch erst später, wenn er dann auch wirklich dieses Feuer, diese Flammen unter diesem See sieht, wirft das dann da rein und erst passiert nichts so ein paar Sekunden und dann erscheint quasi sein ehemaliger Lehrmeister, der Großmagier, wieder in seiner vollen Pracht und scheint erstmal wieder am Leben zu sein, aber er sagt auch, dass er nicht mehr lange da sein wird, weil Galen, um den Drachen zu besiegen, muss letztendlich das Amulett zerstören und weil der rückgekehrte Magier quasi sein Leben an diesem Amulett gekoppelt ist, das hängt dann zusammen, wird das halt wieder enden.
Aber was ich halt so cool finde an der Sache, also der wirklich, also dieser Magier ist wirklich alt und sehr gebrechlich und ihm war klar, dass er diesen weiten Weg gar nicht schaffen kann, also allein auch im körperlich ist. Also tut er sich erstmal verbrennen und lässt sich in eine deutlich tragbarere Form praktisch bringen, ach, die man da mitnehmen kann. Das fand ich halt irgendwie ganz cool, nach den Gedanken, dass der gesagt hat, okay, ja, ich kann noch gegen den Drachen kämpfen, also ein guter Kampf steckt noch in mir drin, aber es muss mich irgendwie einer dahin bringen und weil selber laufen kann ich halt nicht. Also wie gesagt, machen wir das einfach mal in Ascheform und dann, und das funktioniert ja auch ganz gut. Also dem Galen wird klar, ach Moment, das ist dieser See und da kippt er die Asche rein, genau, und der steht ja dann wieder auf, genau. Und dann kommt ja der zweite Drachenkampf, also der Meistermagier gegen den Drachen. Und da kommt ja schon eine relativ viel mächtige Magie zum Einsatz.
Ja, diesen wirklichen Endkampf, den fand ich dann gar nicht so spektakulär, rein vom Ablauf her. Die Effekte waren cool, da zieht da dieser Nebel auf und diese Gewitter und dann schießt der Magier noch so Blitze auf den Drachen.
Ja, Moment. Er macht erstmal einen Teleportzauber. Er tut sich erstmal auf einen hohen Berg teleportieren, ach, damit die Kulisse auch deutlich besser ist, also für so einen großen Drachenkampf. Und dann macht er einen Wetterzauber, der schießt also keine Blitze, sondern der tut praktisch einen Sturm herbeizaubern und die Blitze kommen ja quasi aus den Wolken raus. Also es ist ja praktisch ein richtiges Gewitter, ja, was er dabei hat, zaubern. Und das finde ich schon ganz cool. Und er hat auch ein Feuerschild, also der also praktisch ein magisches Feuerschild. Also der Drache, der schießt die Flammen auf ihn, also die Flugzehen, wie gesagt, die sind grandios. Also wenn der Drache da fliegt, also jetzt kann man ihn da praktisch in seiner vollen Pracht sehen, also nicht nur ach im Dunkeln, wie er, als er das Dorf anzündet, sondern der fliegt da und dieses Fliegen, das ist doch fantastisch. Das hat er, ich sage immer, das hat also von der Qualität was von einem rasenden Falken, sage ich immer. Also so von dieser, also wie flüssig der da fliegt und auch den praktisch angreift. Dann kommen die Flammen vorne raus und die prallen an dem Flammenschild ab von dem Magier. Also ich finde, der ist schon sehr spektakulär, der Kampf. Also
ja, der Kampf ist optisch spektakulär, aber vom reinen Kampfablauf passiert da jetzt nicht viel. Also der Magier, der Alte, steht da halt und was man dann tut, ist immer hin und her wechseln zu Galen und Valerian, die sich so ein bisschen zanken darum, dass man jetzt dieses Medaillon schnell zerstören muss und Galen dann immer wieder sagt, nein, jetzt noch nicht, wir müssen auf den richtigen Moment abwarten. Das fand ich dann so ein ganz kleines bisschen albern, dass man das ein bisschen zu häufig gezeigt hat. Aber letztendlich kommt es ja dann eben zu diesem Zeitpunkt, dass der Drache den alten Magier noch zu sich schnappt und mit ihm dann so in den Himmel fliegt. Und dann kommt auch dieser Moment, wo Galen erkennt, okay, jetzt ist der richtige Moment. Und dann zerschmettert man das Medaillon und im gleichen Moment explodiert der Magier in der Klaue des Drachen zusammen mit dem Medaillon und der Drache wird dadurch quasi ja in die Luft gejagt und überlebt das nicht.
Genau, also quasi magisches C4 mit Fernauslöser könnte man es nennen.
Genau, ja. Und der Magier, genau. Von dem ist dann halt jetzt auch nicht mehr viel übrig, das war es dann endgültig.
Aber dann noch wieder der Sturzlook oder der Absturz von dem Drachen, der sieht auch wieder super spektakulär aus, finde ich. Also wie der dann da so vom nach Himmel runtertrudelt, finde ich auch eine tolle Szene.
Ja, also optisch hat der Film wirklich einiges zu bieten. Es sind insgesamt, wenn man so am Anfang unter den Menschen ist, nicht viele Szenen, so Einstellungen, die man hat. Also man ist entweder auf diesem Dorfplatz, das sind ist insgesamt nicht viel Auswahl. Oder auf diesem großen Platz bei der Drachenhöhle, das ist letztendlich auch so ein abgeschlossenes Gebiet. Aber diese Sachen, die sehen alle großartig aus. Auch die Kostüme der Leute, die da so rumlaufen, die sehen tatsächlich so abgefrackt aus. Die sehen schon getragen aus und nicht wie frisch irgendwo aus der Requisitenkammer. Also der Film wirkt als das, was er zeigen will, sehr authentisch. Und das gefiel mir auch sehr, sehr gut.
Das stimmt. Auch die Sprache ist sehr einfach gehalten. Also jetzt gar nicht, also auch eher so, wie man, glaube ich, im Mittelalter reden würde. Also eher als, also jetzt nicht so komplexe Satzkonstrukte, wie ich sie manchmal mache, sondern wirklich also relativ straight. Also das fand ich, das passt ganz gut. Was immer wieder da reinkommt in dem Film, auch nochmal gerade auch am Ende, weil wir sind ja schon fast am Ende vom Film angekommen, ist dieser kirchliche Aspekt mit dem Pfarrer, der, ich glaube, dann konvertiert, das heißt konvertieren,
gell? Ja, der ging mir so ein bisschen auf den Keks, diese ganze Christenkram.
Ja, genau, aber das ist halt, wie gesagt, das passt halt, ich meine, das passt halt zu der Zeit, das war halt damals irgendwie so, das war halt so ein großes Thema in der Fantasy immer diese, und der, genau, und die beten dann ja auch, ach, dass der Drache sterben soll, der schert dann so seine Schäfchen und am Schluss, als er dann stirbt, ach, gehen die dann irgendwie davon aus, dass das wirklich, ach, im Gotteswille war und dass ihre Gebete praktisch erhört wurden, als der Drache getötet wurde. Genau, das ist dann der ein bisschen der Nutznießer, der Mönch, der da ist.
Ja, genau, aber das hätte der Film auch nicht unbedingt gebraucht, genau, meiner Meinung nach. Das ist genau wie diese andere religiöse Zeremonie, die man dann vorher hat, als der Drache dann wirklich nochmal ausbricht aus dem Boden. Da sieht man ja auch nochmal diese kleine Sequenz mit diesem Priester, der dann auch geröstet wird. Also ja, das hätte der Film nicht unbedingt gebraucht, genau wie diese Liebesszene, die am Ende nur zu einem klitzekleinen Küsschen führt, und dann kommt quasi noch dieser Wunsch, der so ein bisschen offenbart, dass Galen jetzt doch irgendwie ein Magier ist, denn da taucht ja dieses Pferd plötzlich auf, nachdem man gesagt hat, ach, hätten wir doch bloß ein Pferd.
Genau, ja. Genau. Also genau, das ist dann am Ende des Filmes, wo die beiden, die machen sich praktisch los in die weite Welt, um die Welt praktisch zu erkunden, und gehen dann zu Fuß los, und dann sagt, ich glaube, sie sagt, ach, wäre das toll, wenn wir ein Pferd hätten, und da kommt so ein Pferd über die Kuppe, und da kommt auch so eine kleine magische Melodie dabei. Und das finde ich aber eigentlich ganz cool, weil mir das damals, also da kann ich mich genau dran erinnern, so ein bisschen die Hoffnung gab, vielleicht ist die Magie doch nicht ganz aus dieser Welt verschwunden, sondern lebt irgendwie weiter, obwohl dieses magische Amulett, der letzte Magier und der letzte Drache irgendwie getötet wurde. Und das fand ich halt ganz schön. Und ich fand das eigentlich ein sehr schönes Ende, weil, wie gesagt, das ist halt, ja, wie gesagt, das ist nur ein bisschen Magie da, und damit war ich dann auch so ein bisschen zufriedengestellt.
Ja, sehr gut gefallen hat mir auch die komplette Synchronarbeit. Da sind auch viele bekannte Stimmen dabei, zum Beispiel Rolf Schuld, den man als erste Stimme von Captain Picard kennt. Helmut Krauss war mit dabei. Also da sind auch wirklich ordentliche Sprecher dabei gewesen.
Das stimmt. Also im Fazit, du als Erstseher fandst den Film doch ganz gut, wenn ich das so richtig verstanden habe.
Ja, gut, der hat ein paar inhaltliche Schwächen, über die haben wir ja auch gesprochen, so ein paar Sachen humormäßig vielleicht heute nicht mehr so gut klappen, aber insgesamt würde ich schon behaupten, dass der Film gut gealtert ist, den kann man sich sehr gut angucken, und der hat mir durchaus Spaß gemacht, auch wenn ich natürlich erstmal mit einer anderen Erwartungshaltung rangegangen bin. Ich dachte tatsächlich nicht, dass der so hart ist, so viele explizite Szenen auch zeigt, und da war ich mehrfach überrascht. Also weder positiv noch negativ, sondern einfach überrascht, dass der Film sich das so getraut hat, Anfang der 80er. Und ich glaube, das ist ein Film, den man sich auch nochmal problemlos angucken kann.
Und wie viele Sterne gibt's da?
Auf welcher Skala?
Also klassisch, also 5, genau.
Würde ich sagen, ja, doch eine solide 4 Sterne.
Da bin ich auch absolut bei dir.
Ein bisschen Luft nach oben ist immer. Aber das stimmt. Wie gesagt, man muss immer sehen, Anfang der 80er, wir haben es eben schon gesagt, schauspielerisch glänzt hier niemand so richtig, aber es passt eben so auch irgendwie zusammen so, deswegen. Ja, guter Film, danke für den Vorschlag, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, mir den anzuschauen.
Das freut mich. Genau, dann würde ich auch fast sagen,
sind wir am Ende für heute. Mal schauen, was du dann beim nächsten Mal im Gepäck hast. Ich freue mich schon drauf. Und für heute vielen Dank, Tim. Vielen Dank an alle, die zugehört haben. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis dann. Ciao.